Ja, ich möchte mit euch heute nachdenken über die Frage, da kommt's. Wer oder was ist ein Christ? Wer oder was ist ein Christ? Als erstes würde man sagen, das ist jemand, der an Jesus Christus glaubt. Glaube meint damit nicht irgendwie eine vage Vermutung, so nach dem Motto, ich glaube, dass morgen schönes Wetter ist, sondern eine feste Gewissheit und Überzeugung. Glaube an Jesus bedeutet, dass ich mich als schuldiger Mensch vor Gott erkenne und die Vergebung und Erlösung, die Gott mir in Jesus Christus anbietet, ergreife, und ohne, dass ich mich dabei auf meine guten Werke berufe. Ich hoffe nicht, dass dein Christsein so aussieht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir unser Leben in zwei Teile einteilen. Sonntagschrist, vielleicht auch Zuhausechrist. Aber wenn es dann in den Alltag geht, dann sind wir plötzlich ganz, ganz anders. Leben wir in zwei Welten als gespaltene Persönlichkeit? Gehörst du vielleicht zu den U-Boot-Christen oder zu den Fahrradschlauch-Christen? Was meine ich mit Fahrradschlauch-Christen? Stell dir vor, da sind zwei Fahrradschläuche. Äußerlich sehen sie gleich aus. Jetzt pumpst du sie auf. Der eine bleibt platt. Der andere ist prall gefüllt. So unterschiedlich wie diese beiden Fahrradschläuche kann auch das Christsein sein. Die einen sind rundum gesund und einsetzbar, die anderen schlapp und kaputt. Worin liegt der Unterschied? So wie ein Fahrradschlauch mit Luft gefüllt sein muss, um rundum gesund zu sein, brauchbar zu sein, muss ein Christ gefüllt sein mit dem Heiligen Geist. Wie kann ich als Christ mitten unter Nichtchristen leben? Jeder will doch Anerkennung, will geliebt werden, will dazugehören. Die schlechte Nachricht, es gibt kein bequemes Christsein. Jesus selbst hat gesagt, dass die Welt uns hasst. Wir sind der Welt ein Dorn im Auge. Praktische Tipps für den Alltag gibt es die? Ich denke, Tipps bringen hier nicht weiter. Warum? Es geht nicht darum, wie du dich richtig verhalten sollst, sondern woher die Energie kommt, um im Alltag als Christ zu leben. Es geht nicht um die Fassade, sondern es geht um das Innerste. Christsein basiert auf der Bibel. Allein auf der Bibel. Die Bibel ist Gottes inspirierte Wort und der einzig schriftliche Zugang zu ihm. Jedoch ist Christsein, unser Christsein, oft von Traditionen geprägt, von gesellschaftlichen Übereinkünften. Die haben ihren Grund und ihre Berechtigung, doch sie bergen auch viele Stolperfallen, die oft in Fehlinterpretation, Falschannahmen, Engstirnigkeit und damit in Vorurteilen münden. Ergebnis? Das ist ungesund. Das ist ungesund. Zehn Lügen, die wir gerne glauben. Die zehn beliebtesten Glaubenslügen und was wirklich in der Bibel steht. Ich habe in der Schule, manche Schüler mögen sich daran erinnern, eine Andachtsreihe dazu gehalten. Hier sind diese zehn Lügen. Ich will die nicht alle mit euch durchgehen, sondern ich greife zwei heraus. Trotzdem möchte ich euch diese zehn Lügen mal kurz vorlesen. Mein Handeln ändert Gottes Sicht auf mich. Gott ist ein Erbsenzähler. Gute Menschen kommen in den Himmel. Gott ist Liebe, er wird ein Auge zudrücken. Gott will, dass ich glücklich bin, darum wird er mich immer vor Schmerz und Leid bewahren. Wenn Gott etwas von mir will, dann läuft's. Wenn ich mich Gott zuwende, werde ich ein anderer Mensch. Wenn mir etwas Schlimmes passiert, ist das meine Schuld. Geistlich ist besser als weltlich. Ich bin Christ, das ist genug. Zwei will ich rausgreifen. Die Lüge 1 und die Lüge 5. Mein Handeln ändert Gottes Sicht auf mich und Gott will, dass ich glücklich bin. Darum wird er mich immer vor Schmerz und Leid bewahren. Also Predigtthema, zwei Lügen, die wir gerne glauben. Mein Handeln ändert Gottes Sicht auf mich. Die Unveränderlichkeit Gottes, was ist das? Es bedeutet, dass Gott sich im Prinzip nie ändert. Er ist heute derselbe, der er vor 1000 Jahren war. In Malachi 3, Vers 6 heißt es, denn ich, der Herr, ich verändere mich nicht. Gottes Natur ändert sich nicht. Ebenso wenig wie sein Charakter, seine Eigenschaften. Wenn sich etwas ändert, so wird es besser oder schlechter oder es bleibt so. Aber da Gott vollkommen ist, kann er nicht besser und zu einem noch heiligeren Wesen werden. Er hat keine Veranlassung, sich zu verändern. Er ist vollkommen. Die Unveränderlichkeit Gottes, warum ist sie so wichtig? Die Unveränderlichkeit Gottes ist wichtig, weil dadurch die Rolle Gottes in unserem Leben sicher festgelegt ist. Wir dürfen sicher sein bezüglich der Frage, wer Gott ist. Er ist unser heiliger, ewiger Vater, so wie er es seit Anbeginn der Welt für seine Leute ist. Wir dürfen gewiss sein, dass Gott uns liebt. Gottes Liebe zu uns ist beständig und sicher. Wir können gewiss sein, dass Gott uns in Zeiten der Not festhalten wird. Er wird uns nicht allein lassen, sondern wird uns durch die Probleme, die mit Sicherheit auf uns zukommen werden, geleiten. Wir können gewiss sein, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Gott liebt jeden Einzelnen von uns. Er will das Beste für uns und möchte uns nach seinem vollkommenen Willen leiten. Gott macht keine Fehler. Und das ist manchmal dann nicht so einfach. Gerade dann, wenn wir vielleicht durch Tiefen gehen müssen. Die Unveränderlichkeit Gottes gibt mir, ich hoffe dir, auch Trost und Sicherheit. Wir haben einen Anker, einen geistlichen, einen moralischen Anker, der uns in einer schnell wandelnden Gesellschaft festhält. Gott bleibt beständig, verlässlich und treu. Er will uns helfen. Wir sind nicht allein. Und das finde ich so tröstend. Gott ist ewig. Er kennt auch mich in- und auswendig, besser als ich mich selber. Mit allen Fehlern, Unzulänglichkeiten, wiederkehrenden Lieblingssünden. Und trotzdem liebt er mich. Und dich übrigens auch. Eben weil mich Gott so gut kennt und trotzdem liebt, überrascht ihn nicht, was ich falsch mache, welche Gemeinheit in meinen Gedanken schwirrt und wem ich am liebsten die Pest an den Hals wünsche. Er liebt mich, weil Gott mich durch Jesus Christus sieht. Jesus trug am Kreuz alle meine Sünden. Und jetzt ein Satz, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Ich kann mir weder mehr Liebe durch gutes Verhalten verdienen, noch Gottes Liebe durch Sünde verlieren. Diese Liebe Gottes bleibt konstant da. Und das finde ich so frohmachend, so tröstend. Ich kann mir weder mehr Liebe durch gutes Verhalten verdienen, noch Gottes Liebe durch Sünde verlieren. Im Psalm 100 heißt es, denn der Herr ist gut, seine Gnade hört niemals auf und seine Treue gilt für immer. Also, Gott ist unveränderlich. Ganz wichtig, Gott ist unveränderlich. Ich sagte das eben schon, die Bibel sagt uns ganz klar, Gott ist vollkommen. Und deswegen braucht er sich nicht ändern. In Matthäus 5, Vers 48 lesen wir, dass der himmlische Vater vollkommen ist. Was haben wir für einen wunderbaren Gott? Wir brauchen, wenn wir morgens erwachen, nicht ängstlich abzuwägen, ist Gott heute gut drauf? Wird er mir positiv gesinnt sein? Soll ich ihm jetzt mein Anliegen vortragen oder warte ich besser bis morgen, wenn er besser gelaunt ist? Sein Wort sagt, betet alle Zeit und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. In Bezug auf den Menschen sagt Gottes Wort, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Römer 12, Vers 2. Anders formuliert, und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Deswegen ganz bewusst dieses Chamäleon. Das kann sich ja anpassen, das hat diese Eigenschaft. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Eine andere Übertragung sagt, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Der Mensch ist veränderungsbedürftig. Wir brauchen Veränderung. Als ich im Internet gestöbert habe, fand ich folgende Aussage. Viele Menschen meinen, ich brauche niemanden, der mich verändern will, denn ich habe lange genug gebraucht, um so zu werden, wie ich bin. Die folgende Wortwolke zeigt auch einiges, was mit Veränderung gemeint ist. Aber ich möchte zu den Zitaten darunter kommen. Es hat jemand gesagt, nur wer Veränderungen akzeptiert, kann auch wachsen. Alles Menschliche will Dauer. Gott will Veränderung. Der Mensch kann nicht zu neuen Ufern aufbrechen, wenn er nicht den Mut aufbringt, die Alten zu verlassen. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ich habe die Stelle eben schon erwähnt. Wir als Menschen werden aufgefordert, uns zu verändern. vollkommen zu werden. Aber eigentlich, wenn ich mir das überlege, ich bin doch nicht vollkommen. Alles andere, ich bin doch unvollkommen. Ja, was ist denn damit gemeint? Vollkommen werden bedeutet meines Erachtens hier nichts anderes als die Persönlichkeit zu werden, die Gott sich von mir vorstellt. Es geht darum, dass wir zum ersten in einen neuen Stand und zum zweiten in einen neuen Zustand gelangen. Den ersten Schritt hat Jesus immer übernommen. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 11 und 12, er, Jesus, kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, jetzt kommt es, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Es muss nun der zweite Schritt erfolgen, der uns in einen neuen Zustand versetzt. Was meine ich damit? Ich will das deutlich machen am Beispiel des schwedischen Königshauses. Als das Mädchen, die junge Frau Silvia, ich weiß noch, 1972 bei den Olympischen Spielen, ihren Mann kennengelernt hat und dann zur Königin wurde, wurde sie in den Stand einer Königin versetzt. Aber damit war sie noch nicht in den Zustand einer Königin gekommen. Das heißt, sie beherrschte noch nicht das königliche Zeremoniell. Sie wusste nicht, wie man sich königlich benimmt. Zum Beispiel auf einem Staatsempfang oder einem Bankett. Der königliche Stand macht noch keinen königlichen Charakter. Das hat sie alles zum Teil unter bitteren Tränen lernen müssen. Und das Gleiche gilt auch für unser geistliches Leben. Der Stand als Kinder Gottes bringt uns noch nicht in den Zustand eines Gotteskindes, macht noch keinen geistlichen Charakter, macht uns noch nicht Jesus ähnlich. Dass dies aber nach und nach geschieht, dafür sind wir mitverantwortlich. Was meine ich damit? Ich möchte das versuchen, an drei Bildern zu erklären. Ich glaube, dass Veränderung in gewissem Maße von meinem Tun, meinen Willen und meinen Anstrengungen abhängig ist. Wenn ich wie auf diesem Bild meine Gewohnheiten, Laster und Altlasten auf Gott lege, aber selbst daran arbeite, um mit meinem Leben weiterzukommen, vorwärts gehe, dann ist Veränderung so, wie sie sein soll. Die Pfeile zeigen an, ich komme voran und weiter, Gottes Plan wird mehr und mehr erfüllt, ich muss nicht die schwere Last tragen, aber vorwärts gehen schon. Wir sehen hier alles schön austariert, dann funktioniert das. Gott kann das übernehmen. Zweites Bild. Wenn ich aber zwar meine Lasten auf Gottes Karren lege, aber total falsch positioniere, also selber eingreife, wie in diesem Bild, dann komme ich gar nicht vom Fleck. Weil zum Beispiel mir die Last zu schwer ist, ich sie nicht packe, weil ich sie größtenteils immer noch selbst trage. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, du hast selber versucht, gewisse Dinge in deinem Leben zu managen, was das Christsein angeht. Du hast deine Eigenheiten, deine Verhaltensweisen und hast selber versucht, da ranzuwerkeln und rumzuwerkeln, mit Anstrengungen die Dinge zu verbessern. Aber eigentlich musste ich feststellen, ich komme nicht richtig weiter. Mit jeder Niederlage war ich nur frustrierter. Wer es so praktiziert, wer aus eigener Kraft heraus versucht zu handeln, der kommt meist nicht richtig weiter. Eher wird das Ergebnis sein, dass du zusammenbrichst. Und das dritte Bild. Eine andere schlechte Möglichkeit ist, dass ich zu viel Gott tun lasse. Gott soll alles tragen und auch die komplette Veränderung bewirken. Wie auf dem Bild hänge ich mehr oder weniger in der Luft. Es gibt kein Weiterkommen. Die Bodenhaftung und Traktion ist doch erheblich eingeschränkt. Aber es gibt Situationen, wo ich auch selber mal dran bin. Nein zu sagen. Mal anzupacken. Oder was sonst in diesem Moment gerade gemeint und gefordert ist. Dann geht's auch weiter. Die Bibel nennt das Heiligung. Also, Christsein ist nicht eine Einbahnstraße, wo Gott nur etwas tut, sondern es gehören, lasst mich mit einem anderen Bild sagen, zwei Seiten, die eine Medaille hat, auch zusammen. Gottes Teil, aber auch mein Teil. Ich weiß, die Bilder beschreiben Veränderung nicht korrekt, aber ich glaube, sie verdeutlichen etwas von dem, wie wir es manchmal erleben. Noch einmal ein paar wesentliche Anmerkungen dazu. Veränderung kann man nicht für andere bewirken. Ich kann nur für andere beten. Und das soll ich ja auch tun. Und das ist ja auch gut so. Veränderung hört nie auf. Ich denke, sie fordert uns bis ins hohe Alter hinein. Ich stehe kurz vor der Rente und ich kann trotzdem mal lernen. Und das finde ich toll. Das ist eine spannende Sache. Veränderung ist nicht gleich stabil. Es braucht oft viele Anreize, Anläufe, viele Stupser, Tritte und manche Rüffel. In puncto Christsein hat Veränderung viel mehr mit dem Lebensstil, dem Authentischsein zu tun, mit dem Verstehen und Tun von Willen Gottes, als mit immer mehr Anhäufen von Wissen. Und Gott überfordert uns nicht mit und während der Veränderung, er hilft uns. Und das finde ich so toll. Und wer hilft uns da? Das ist derjenige, der unveränderlich ist, der vollkommen ist und der nur gute Gedanken mit uns hat. Zwei Lügen, die wir gerne glauben. Die zweite Lüge. Gott will, dass ich glücklich bin, darum wird er mich immer vor Schmerz und Leid bewahren. Ja, der erste Teil, würde man sagen, das stimmt. Beim zweiten Teil, naja, da hat Gott wohl was anderes sich gedacht. Wenn es um Glück geht, dann denken wir Menschen an Hufeisen, vierblättriges Kleeblatt. Oder diese Wortwolke zeigt auch so ein bisschen was. Zufriedenheit, Gesundheit. Für viele Menschen, das ist das Glück. Gesund sein, Wohlbefinden, Harmonie, Optimismus. Das sind alles so Dinge, die für uns Menschen Glück bedeuten. Die Bibel sagt etwas anderes. Die ultimative Glücksbotschaft der Bibel heißt: Du bist so, wie du bist, von Gott geliebt und angenommen. Du bist so, wie du bist, von Gott geliebt und angenommen. Glück kann ich nicht beeinflussen. Glück im Spiel zum Beispiel. Glück umschreibt etwas trügerisch, das zufriedene Gefühl, das man empfindet, wenn die Faktoren Gesundheit, Auskommen, Sinn, soziale Kontakte zusammenkommt. Diese Dinge können einen Menschen zufrieden machen, tun es aber nicht, zumindest nicht immer. Es gibt viele Menschen, die trotzdem unglücklich sind. Gibt es überhaupt so etwas wie ein Grundrecht auf Glück? Ich glaube, nein. Auch die Bibel verspricht das nicht. Die Bibel sagt, dass Gott uns beisteht, aber nicht, dass er unsere Umstände immer sofort ändert. Jesus sagt von sich, dass er leiden muss. Und wir mit ihm. Und jetzt komme ich zu einer Seite des Christseins, die wir alle nicht gerne haben. Aber sie gehört dazu. In Matthäus 10 heißt es, siehe, sagt Jesus, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das will ich aber nicht. Spielt keine Rolle. Es ist eine Tatsache. Und wenn ich mir das anschaue, ein Schaf und ein Wolf, ein Schaf kann sich nicht verteidigen. Ein Wolf ist besonders gierig nach Schafen. Das ist unsere Situation. Und dann heißt es weiter im Text, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen. Und man wird euch vor Statthalter und Könige führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode überantworten und der Vater das Kind. Und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie zu Tode bringen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis ans Ende beharrt, der wird selig. Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Leid ist nicht Abwesenheit von Gott. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Leid ist nicht Abwesenheit von Gott. Wer leidet schon gern? Niemand. Auch Jesus nicht. Im Angesicht vor seinem Tod am Kreuz vor rund 2000 Jahren fing er an zu trauern und zu zagen. Und diese Stelle ist mir so wertvoll, weil sie mir nämlich zeigt, dass unser Herr richtig Angst hatte vor dem, was auf ihn zukommt. Und ich möchte diese Stelle in Gethsemane, die sich abspielt, vorlesen. Und er, Jesus, nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend. Das muss man sich mal reinziehen. Entschuldigung, wenn ich das so platt mal sage. Der Herr hat seine Jünger um Unterstützung gebeten. Und was tun die? Die pennen. Und er sprach zu Petrus, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Es ist so frohmachend für mich, dass Jesus zutiefst weiß, was ich als Mensch, was du als Mensch durchmachst. Noch einmal, ich liebe diese Stelle so ungemein, weil sie mir zeigt, dass unser Herr auch mit Leid fertig werden musste. Dass unser Herr auch Angst hatte. Wir haben einen Gott, der uns nahe ist, einen Gott, der weiß, wie es ist, wenn man von schrecklicher Angst gequält ist. Wenn man nicht mehr weiter weiß, zu Tode betrübt ist. Wir können zu unserem Gott schreien. wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und Gott weiß, wovon wir reden. Jesus weinte, er weiß, was wir durchmachen. Gott ist im Leid bei uns. Gott führt uns aus jedem Leid heraus. Leid ist nicht schön. Aber vergessen wir niemals, Leid ist nicht die Abwesenheit von Gott. Leid ist vielleicht Abwesenheit von Schönheit. Abwesenheit von Lebensfreude, Abwesenheit von Glück, von Zufriedenheit und Gesundheit. Aber Leid ist nicht die Abwesenheit von unserem Gott. Er ist bei uns. Er begleitet uns durch jedes Leid. Aus jedem Leid führt er uns auch heraus. Hertha, unser Gott macht keine Fehler, stimmt's? Hertha, hast du mir immer wieder gesagt, unser Gott macht keine Fehler. Je doller das Leid, desto größer die Chance, mehr und mehr unseren Gott zu finden. Das ist auch ein Geheimnis, da komme ich gleich noch drauf. In Psalm 62, 2 und 3 heißt es, nur bei Gott wird meine Seele still. Von ihm kommt meine Hilfe. Meine Rettung, meine sichere Burg, wie sollte ich da wanken? Eine andere Übersetzung, Menge, sagt, nur im Aufblick zu Gott ist meine Seele still. Von ihm kommt meine Hilfe oder Rettung. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Angst vor dem Ertrinken? Kennst du das? Der Meister hatte mit seinen jungen Schülern einen Ausflug gemacht. Zur Rast setzten sie sich an das Ufer eines Flusses, das steil hinabging. Einer der Schüler fragte, sag Herr, wenn ich nun abrutschen würde und in den Fluss falle, müsste ich dann ertrinken? Nein, antwortete der Meister, du ertrinkst nicht, wenn du in den Fluss fällst, du ertrinkst nur dann, wenn du drin bleibst. So, und jetzt möchte ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Zwei Daten, die in der Familienchronik der Familie Groll eine ganz große Rolle spielen. 11.10.2018, noch nicht so lange her. Ich kann mich noch genau erinnern, meine Frau und ich waren auf der Rückfahrt vom Westerwald nach Bremen. Auf der Autobahn, so kurz vor Osnabrück. Da bekamen wir einen Anruf von unserem ältesten Sohn, der sagte, wir haben Schwierigkeiten, die Situation war die, unsere Schwiegertochter war 2 Wochen vor der Geburt ihres zweiten Kindes und bei der Untersuchung stellte sich raus, dass das Herz aufgehört hat zu schlagen. Und sagte die Ärztin, na ja, vielleicht ist mein Gerät kaputt und hat sie ins Krankenhaus geschickt. Wir haben gleich kehrt gemacht, quer Richtung Hannover weitergefahren, dort ins Krankenhaus. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie wir ins Krankenhaus reinkamen, kam unser Benjamin kopfschüttelnd entgegen. Das Herz des Kindes hatte aufgehört zu schlagen. 2 Wochen vor der Geburt. Ich saß mit Benjamin dann in dem Garten, wir haben miteinander gesprochen. Ich sage, Benjamin, was fühlst du? Er sagt, Papa, nichts, totale Kälte, aber eines. Und dann hat er diesen Vers zitiert, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ja, nun war das Mädchen, Milla Mattea, im Mutterbauch tot, aber es musste ja raus. Und meine Schwiegertochter hat sich dazu entschieden, es auf natürlichem Wege zu bekommen. Weil sie sagte, wenn jetzt Kaiserschnitt, dann wird vielleicht auch es nicht mehr möglich sein, weitere Kinder zu kriegen. Insofern hat sie dann dieses Kind auf natürlichem Wege zur Welt gebracht. Und dann haben wir Abschied genommen, ganz bewusst. Die Mille Matea lag vor uns, als wenn sie schlafen würde. Alles komplett. Bei der Geburt hatte sie dreimal die Nabelschnur um Hals. Das muss jetzt nichts bedeuten. Aber natürlich fragt man sich, ja Gott, warum machst du sowas? Vielleicht ist sie vor einem Leben in Behinderung bewahrt worden. Und da kommt das wieder zum Tragen, was ich eben gesagt habe, Gott macht keine Fehler. Das glaube ich zutiefst. Und ich weiß auch, dass ich sie einmal wiedersehen werde. Sie hat es jetzt gut. Sie ist beim Herrn. Gut, und dann kam das Ganze, Beerdigung. Ich werde das nie vergessen. Vor der Beerdigung, meine Schwiegertochter schrie. Sie wollte nicht hin. Und für uns als Eltern ist das eine ganz, ganz schwere Sache gewesen, unsere Kinder am Grab ihres Kindes zu sehen. Meine Schwiegertochter hat nach wie vor mit Angstzuständen, mit Schlafstörungen zu tun. Das wird sie weiter begleiten. Sie hat danach noch ein zweites Mädchen bekommen. Das ist sicherlich eine ganz große Hilfe gewesen. Leid, das man nicht erklären kann, wo man nicht weiß, warum Gott so etwas zulässt. Zweite Datum, der 11.01.1987. Noch so ein Knaller. Benjamin war wieder involviert. Das ist nämlich der Geburtstermin unseres ältesten Sohnes. Ich weiß nicht, ob ich noch erinnert. Ich bin gerade 2 Jahre an der Schule gewesen. Und dann erlebt man so etwas. Und zwar meine Frau war schwanger und es hatte sich herausgestellt, dass sie eine Schwangerschaftsvergiftung hatte, eine Epihagistose. Und die Ärzte haben also immer drauf geschaut, was nun passiert und wann man vielleicht eingreifen muss. Eine Woche vor der Geburt war sie dann im Kreissaal, weil man, das war zu riskant, das Ganze also jetzt ohne Krankenhaus zu machen. Und dann an einem Sonntag, dem 11.01.1987, waren dann die Werte des Kindes oder der Mutter, ich weiß gar nicht mehr genau, vielleicht auch beide, waren nicht so gut, sodass man sich entschlossen hat, einen Kaiserschnitt zu machen. Und es ist alles gut gegangen. Tolles Gefühl. Also wer das noch vor sich hat, dem kann ich nur sagen, genieß es. Wenn man sein eigenes Kind in Arm hält, es ist ein Wahnsinnsgefühl. Ich hatte Benjamin im Arm. Meine Frau wurde versorgt. Ich habe ihr dann Benjamin gezeigt und sie war völlig apathisch, weggetreten. Die Ärzte wussten nicht, was Sache ist. Der Oberarzt, Dr. Zupke, ich kann mich noch genau an seinen Namen erinnern, der sagte zu mir, Herr Groll, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich kenne das nur aus der Literatur. Also wie gesagt, meine Frau völlig weggetreten, apathisch, aggressiv. Sie haben sie auf Intensiv gebracht. Sie musste bewacht werden. Und in dem Wissen, ich weiß nicht, was mit meiner Frau passiert. Ich habe ein wunderbares Kind. Aber was mit meiner Frau passiert, ich weiß es nicht, bin ich nach Hause gefahren. Komm zu Hause an, mache einen Briefkasten auf, ist ein Brief drin. Anonym, in Hannover abgestempelt. Mach den auf. Da war das ein Gebetsbrief, ein Rundbrief. Das war mal früher Mode, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo man darin aufgefordert wird, diesen Brief an 10 Freunde, Bekannte weiterzuleiten. Und dann wurden da Beispiele genannt, was mit Menschen passiert ist, die das nicht gemacht haben. Und ein Punkt passte genau bei mir rein. Ein Vater, der das nicht gemacht hat, dessen Frau schwanger war, ist gestorben bei der Geburt. Boah, normalerweise hätte ich gesagt, IDP ab in Papierkorb. Aber jetzt in dieser Situation so ein Knaller. Ich dachte, was geht hier ab? Was habe ich gemacht? Ich habe mit einem älteren Bruder telefoniert. Ich habe ihm das geschildert. Der sagte mir, schick mir den Brief, ich verbrenne ihn. Ich habe das nicht gemacht, aber nach dem Gespräch wusste ich, Gott ist stärker. Hier, das war für mich zumindest klar, kommt es zu einem Machtkampf. Hier will der Gegenspieler ganz bewusst Knüppel, aber gewaltige Knüppel dazwischen schmeißen. Und ich habe dann alle angerufen, die ich kannte, und das war eine ganze Menge, und die haben gebetet. Und was soll ich euch sagen? Meine Frau ist wiederhergestellt worden. Nach anderthalb Wochen war alles wieder okay. Ich fragte den Arzt, können Sie sich das erklären? Ja, sagte Herr Groll, ich könnte das jetzt auf unsere Medikamente zurückführen, aber wenn ich ehrlich bin, kann ich das nicht. Der Herr hat eingegriffen. Der Herr hat mir meine Frau zum zweiten Mal geschenkt. Also ihr merkt, Leid gehört irgendwie zum Leben dazu. Das kann mal in unseren Augen gut ausgehen. Es kann aber auch mal in unseren Augen schlecht ausgehen. Die Wege des Herrn sind unausforschlich. Warum er gewisse Dinge macht, ich weiß es nicht. Es gibt keine Erklärung. Aber die Frage ist eben, habe ich das Vertrauen in meinen Herrn, dass er trotz allem da ist? Also, ich bin zutiefst überzeugt, Gott ist da. Wer verbindet ein gebrochenes Herz? Gott. In Psalm 147, Vers 3 heißt es, er heilt die gebrochenen Herzen und verbindet ihre schmerzenden Wunden. 5 Bibelstellen, die Sie brauchen, wenn Sie meinen, Gott würde Ihnen nicht helfen. Die erste Bibelstelle, wir verstehen nicht immer Gottes Wege. Jesaja 55, Vers 8 und 9. Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Gott will nur das Beste für dich. Jeremia 29, 11 bis 14. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe. Pläne des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, so erhöre ich euch. Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich mich von euch finden. Gott führt alles immer zum Besten. Und ihr glaubt nicht, wie ich an diesem Vers schon buchstabiert habe. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Und das ist wahnsinnig schwer. Gerade wenn man im Leid drin ist. Gott macht keine Fehler. Er hat einen Plan. Ob ich den verstehe, ist eine ganz andere Sache. Vielleicht einer meiner Lieblingsstellen, Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott, ich helfe dir, ja, ich mache dich stark, ja, ich halte dich mit meiner hilfreichen Rechten. Ja, was soll Gott bitteschön denn noch tun? Gott ist Liebe. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Ja, wenn man in diesem Leid drin ist, dürfen wir zweifeln? Ganz klare Antwort, selbstverständlich, natürlich. Natürlich darf ich meine Zweifel Gott gegenüber, Jesus gegenüber äußern. Ich muss mich da nicht verbiegen. Die Frage, warum Gott uns mit Leid quält, tritt trotzdem irgendwie immer wieder auf. Wieso müssen wir leiden? Wieso müssen wir leiden? Ich will jetzt nicht in Anspruch nehmen, dass ich diese Frage bis zum letzten ausschöpfe, die sogenannte Theodizee-Frage. Da kann man also Bibliotheken füllen mit. Aber einige, Gedankensplitter, sage ich mal. So, die ehrlichste Antwort auf diese Frage ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist die ehrlichste Antwort. Ist doch ganz klar. Ich bin Mensch. Ich bin relativ. Gott ist absolut. Und ich als relativer Mensch kann doch den absoluten Gott überhaupt nicht begreifen. Es geht nicht. Funktioniert gar nicht. Ich komme an Grenzen. Also die ehrlichste Antwort, ich habe keine Ahnung. Interessant ist, dass die Welt ja immer dann nach Gott fragt, wenn Leid kommt. Und da möchte man der Welt zurufen, hallo Welt, Gott ist nicht dein Diener. Du kannst ihn nicht zum Hans Wurst machen. Ihn dann vor deinen Karren spannen, wenn es dir dreckig geht. Und ansonsten lässt du ihn einen guten Mann sein. Das ist nicht korrekt. Wenn ich leiden muss, dann hat das zwei Ursachen. Ich bin eben ein unerzogenes Kind und Gott erzieht mich. Wir Christen leben in einer gefallenen Welt und diese wird von Satan regiert. Und Schwierigkeiten, Leid, Schmerz, das alles lässt mich wachsen und das kann ich nur bezeugen. Die beiden Dinge, die ich eben zeugnishaft weitergegeben habe, die haben dazu geführt, dass mein Glaube gewachsen ist. Nur im Leid machst du wahnsinnige Wachstumssprünge. Also insofern ganz wichtig. Zum Schluss, ihr kennt das sicherlich, Spuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichter gleich Bilder aus meinem Leben und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorüberzogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herr, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich alleine gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Da habe ich dich getragen. Was haben wir für einen wunderbaren Herrn? Amen.